Unser Alltag ist digital gefiltert, Algorithmen steuern, was wir sehen, Desinformation, KI-Fakes und so weiter, die zirkulieren in einer Sekunde. Daten und Privatsphäre ist eigentlich ständig irgendwie im Spiel, in der Diskussion. Und wenn wir heranschauen, unsere Arbeit und Beziehungen, die laufen auch medial vermittelt. Und darum ist irgendwo wichtig, dass wir da so ein bisschen die Masken aufhaben von prüfen, schützen, gestalten.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage an, was Medienkompetenz genau bedeutet, welche Chancen und Gefahren Medien mit sich bringen und wie wir Kinder im digitalen Zeitalter optimal begleiten können. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Medien sind heute ständige Begleiter. Smartphone steckt immer im Hosensack, TikTok läuft in der Pause, ChatGPT hilft bei den Hausaufgaben. Vieles ist praktisch und spannend, eröffnet riesige Möglichkeiten und gleichzeitig macht es auch unruhig, kann überfordern und birgt Gefahren. Für Kinder und Jugendliche ist der digitale Alltag längst Realität. Für Eltern und Lehrpersonen heisst das, wir müssen sie begleiten, stärken und auch schützen. Dennoch laufen im Moment gerade heisse Diskussionen. Sollen Smartphones in der Schule erlaubt sein oder lieber verboten? Soll Social Media vor dem 16. Geburtstag tabu sein? Und wie viel Bildschirmzeit ist okay? Viele sind unsicher, wie viele Freiheiten gut sind und wo es Grenzen braucht. Über all das möchte ich mehr erfahren, deshalb bin ich für diese Podcast-Folge an die PA Thurgau in Kreuzlingen gereist und sitze heute gegenüber von Daniel Labhardt. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Danke vielmals, bist du zu mir gekommen, freue mich.
Du hast ursprünglich Semi hier in Kreuzlingen gemacht, hast dann viele Jahre als Oberstufe- und Primarlehrer unterrichtet. Nebenbei hast du an der Uni Zürich ein Studium in Pädagogik, Filmwissenschaft und populäre Kulturen gemacht. Heute bist du Dozent an der PA Thurgau und gibst verschiedene Module, wie zum Beispiel die theoretischen Grundlagen der Klassenführung, das Grundlagenmodul Medien und Informatik sowie die Fachdidaktik Medien und Informatik mit Fokus Kindergarten Unterstufe. Zudem bist du für MIA 21 und PICTS auch Ausbildner. Du hast zwei Jungs daheim, die 9 und 11 sind. Ist es für sie ein Vor- oder ein Nachteil, dass du so pädagogisch mit dem Thema Medien unterwegs bist?
Ui, da wird sehr unterschiedlich rauskommen, wenn man sie da fragt. Es ist natürlich einerseits ein Vorteil, weil sie einen Papi haben, der interessiert ist an diesen Themen. Darum habe ich ihnen natürlich vieles ermöglicht. Wenn sie einen Filmfreak als Papi haben, sind sie natürlich früh in Berührung gekommen mit Film. Andererseits ist es natürlich für sie auch manchmal nervig, eben weil ich vieles kenne, weil ich mich interessiere. Schaue ich auch sehr genau her, was sind das eigentlich für Games, die du da machst? Und was hast du gespielt bei deinem Freund daheim und so? Und das führt natürlich dann zu Gesprächen, manchmal zu Diskussionen, manchmal finden wir mal gut die Lösung und manchmal muss ich auch einfach bestimmen und sagen, schau mal, das gibt es bei mir jetzt so noch nicht. Also darum, beides würde ich sagen, wenn man sie fragt.
Also zwei Seiten und deine Söhne lernen ja das also schon früh, was Medienkompetenz bedeutet. Ganz vereinfacht kann man sagen, dass man kompetent, also bewusst und vor allem verantwortungsbewusst mit Medien kann umgehen. Wie würdest du Medienkompetenz definieren?
Ja, wenn ich es so kurz mache, eigentlich ziemlich genau so eigentlich, dass ich mich im digitalen Raum, in einer digitalen Medienumgebung kritisch, aber auch aktiv kann bewegen. Vielleicht auf den Punkt noch, dass ich kann sagen, ich kann Fakten und Meinungen auseinanderhalten, ich kann die Werkzeuge irgendwo richtig bedienen und ich kann irgendwie auch eigene Inhalte irgendwie verantwortungsvoll teilen.
Warum ist das Erlangen von dieser Kompetenz vielleicht wichtiger denn je?
Ja, ich glaube, da können wir irgendwie auf unseren Alltag ein bisschen schauen. Ich glaube, unser Alltag ist digital irgendwie gefiltert. Algorithmen steuern, was wir sehen. Desinformation, KI-Fakes und so weiter, die zirkulieren in einer Sekunde. Mhm. Daten und Privatsphäre ist eigentlich ständig irgendwie im Spiel, in der Diskussion. Und aber wenn wir heranschauen, unsere Arbeit und Beziehungen, die laufen auch medial vermittelt. Und darum ist irgendwo wichtig, dass wir da so ein bisschen die Masken aufhaben von prüfen, schützen, gestalten.
Auf vieles, was du jetzt gerade gesagt hast, werden wir dann auch noch einzeln eingehen. Und du hast schon ein bisschen ausgeführt, was zu der Medienkompetenz alles gehört. Ich habe mehrere Modelle gefunden, die den Begriff Medienkompetenz detaillierter darstellen und definieren. Ein bekanntes Modell ist von Dieter Backe und umfasst 4 Dimensionen. Die Medienkritik, die Medienkunde, die Mediennutzung und die Mediengestaltung. Die ersten zwei, die Medienkritik und die Medienkunde, sind Teil der Vermittlung. Kannst du ein bisschen ausführen, was die beinhalten?
Ja, gerne. Also Medienkritik, da geht es einfach darum, dass ich irgendwie kann einordnen oder durchschauen ein Stück weit, eigentlich, wenn ich da sehe, was für Absichten stehen hinter diesen Inhalten, die ich da sehe. Für jüngere Kinder zum Beispiel das Thema Werbung, erkenne ich, was Werbung ist, was da für eine Sprache ist und was beabsichtigt wird dahinter, was für Biases hat es drinnen? Also wer ist wie beeinflusst oder so, dass ich da irgendwie ein bisschen eine Vorstellung habe, also ein bisschen einordnen können. Und bei den Medienkunden kann man eigentlich sagen, schlicht einfach, dass ich die Kompetenzen habe, die Applikationen, die Dienste etc. in dem Sinn auch zu kennen, zu wissen, was es gibt und das richtig bedienen zu können, dass ich verstand, was für Möglichkeiten habe ich dort inne und wie kann ich die möglichst zielgerichtet nutzen. Also in dem Sinn, Funktionen stehen da im Zentrum und wie kann ich die irgendwie für mich richtig einsetzen.
Die anderen zwei Dimensionen, Mediennutzung und Mediengestaltung, gehören zu der Zielorientierung. Was umfassen die?
Zum Beispiel bei der Mediennutzung, dass ich kann sagen, wie kann ich zum Beispiel recherchieren, wie kann ich kommunizieren, wie kann ich kollaborieren und produzieren. Also in dem Sinn eigentlich kurz gesagt, wie kann ich clever auswählen eigentlich, wann ich jetzt gerade nutze, dass das zielgerichtet ist, dass ich das aber auch mache und kritisch hinterfragen in dem Sinn. Also was heisst das mit dem Datenschutz? Oder etwas, was wir ja aus der eigenen Kindheit auch kennen, was heisst das mit dem Zeitmanagement? Mhm. Also wie viel Zeit verbrauche ich für was, wenn, nach welchen Regeln? Und bei der Mediengestaltung geht es eigentlich einfach auch darum, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie präsentiere ich mich selber, was möchte ich erreichen, was für Publikationsregeln gibt es? Das ist manchmal auch noch interessant, dass man einfach daran denkt, nur weil jetzt im Internet alles verfügbar ist, kann ich nicht einfach immer alles nur kopieren und wieder brauchen. Mhm. Und dass ich mir auch Gedanken mache. Und das ist dann eben wieder spannend, wenn man an die Medienkritik zurückdenkt, was für eine Wirkungsabsicht habe ich da dabei. Mhm. Und wenn ich das so ein bisschen verstand, erkenne ich es vielleicht an anderen Orten auch wieder eher.
Also die gehören dann am Schluss eigentlich alle vier. Sind sehr eng zusammen und tun sich
auch. Absolut. Es gibt viele Modelle, die in der Darstellung das auch irgendwo in Kreisen oder so zeigen, weil das baut aufeinander auf und beeinflusst sich gegenseitig. Das ist nicht irgendwie Lineares oder Kategorien, die nichts miteinander zu tun haben. Mhm.
Im Vorfeld habe ich auf Instagram auch gefragt, was Eltern und Lehrpersonen von dir oder beziehungsweise vom Thema möchten wissen, und ganz viele Fragen sind zum Lehrplan 21 und zum Fach Medien und Informatik gegangen. Wie ist die Medienkompetenz im Lehrplan 21 denn genau verankert?
Eigentlich kann man genau an das anschliessen, an das Modell, wie wir es jetzt gehabt haben. Es ist eigentlich ein ähnliches Verständnis. Es geht einfach darum, dass man ein Medienverstehen hat, das verantwortungsvolles Nutzen eigentlich von diesen ganzen Medien ermöglicht. Zusätzlich haben wir im Lehrplan innen aber noch natürlich neben der Mediengeschichte einfach auch noch die Grundkonzepte von Informatik, die drinnen sind. Mhm. Und schlicht eben da, was wir vielleicht vorhin so ein bisschen mit dem Funktionieren kennt, Anwendungskompetenzen. Also weiss ich, wie ich die Sachen bedienen und nutzen kann. Das sind so die Bereiche, die es drin hat. Und wenn man so ein bisschen in den Lehrplan geht, lesen, dann hat das dann in diesen Kompetenzformulierungen halt so ein bisschen andere Titel. Da geht es neben drum. Ein Bereich ist das Leben in der Mediengesellschaft und was das alles beinhaltet. Das Verstehen von Medienbeiträgen, also Medienbeiträge und Medienverstehen. Mhm. Es geht aber auch ums Produzieren, das Experimentieren mit Medien und eben das Kennenlernen von Möglichkeiten und das wieder einsetzen können, in dem Sinne im Bereich vom Verstehen und natürlich das Kooperieren und Kommunizieren mit Medien.
Würdest du sagen, dass das gerade auch Kernkompetenzen sind, die du jetzt erwähnt hast?
Ich glaube, über die können wir im Prinzip eigentlich alles abdecken, ja.
Und ist das auch von Kanton zu Kanton gleich oder gibt es da Unterschiede?
Die sind von Kanton zu Kanton gleich mit minimalsten Unterschied, wenn es nachher um Kompetenzstufen geht.
Auch unklar scheint sein, warum das Fach Medien und Informatik im Zyklus 1, also im Kindergarten und in der Unterstufe, nicht im Stundenplan ist, also keine fixe Lektion hat und erst ab dem Zyklus 2 eine Stunde pro Woche bekommt. Wieso ist das so?
Wenn man die Struktur vom Lehrplan 21 anschaut, sieht man, dass Medien und Informatik eben nicht ein Fach als solches ist, sondern als Modul definiert ist. Und mhm. als Modul sind eben eigentlich Bereiche definiert, die zwar einen gezielten Kompetenzaufbau haben, aber zum Beispiel auch kein durchgängiges Zeitgefäß haben. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Zyklus 1 nichts passieren soll. Wenn man nachher im Prinzip hineinschaut, dann heisst das, dass da sehr wohl einen Kompetenzaufbau hat, der im Zyklus 1 schon anfängt. Aber es soll halt integriert in die anderen Fächer passieren. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was da gemacht wird, oder wenn man an die Formulierungen von diesen Kompetenzbereichen denkt, ist das eigentlich sehr, sehr passend. Weil man will eigentlich, dass der ganze Bereich Medien und Informatik nicht losgelöst vermitteln, sondern eigentlich schauen, wo kann ich im NMG, wo habe ich in der Mathe, wo habe ich im Deutsch Berührungspunkte und kann das dort eigentlich einbauen. Mhm. Und darum soll es eigentlich sehr früh und sehr integrativ passieren.
Wie gesagt, du gibst hier den PH Thurgau die Fachdidaktik, Medien und Informatik und eben genau für den Kindergarten und Unterstufen. Und jetzt hast du ein bisschen erklärt, wie das eben in die anderen Fächer dann einfließt. Kannst du ein bisschen Beispiel machen, wie das dann konkret könnte aussehen, also wie dir die Medienkompetenz in dieser Stufe fördern?
Ja, gern. Grundsätzlich finde ich wichtig, und das ist ja eigentlich so ein bisschen eine Angst, die manchmal umeinander ist, irgendwie, dass man im Zyklus 1 die Kinder schon irgendwie an Bildschirm setzt. Und das ist definitiv nicht der Punkt. Also wenn man auch die Formulierungen von diesen Kompetenzen anschaut, ist ein Großteil von dem, was wir im Bereich Medieninformatik machen, unplugged möglich. Mhm. Und findet eben irgendwo integriert ins normale Spiel, ins normale analoge Handeln im Unterricht in der Stadt. Es geht darum, dass man nicht es entweder oder macht, sondern dass man sehr wohl zum Beispiel eben seinen Waldvormittag hat, wo man unterwegs ist, aber dass es in dem Waldvormittag innen eben Möglichkeiten gibt, zum Medienanwendungen zum Beispiel zu integrieren. Mhm. Und sagen, oh cool, wir haben Tablets dabei eigentlich, die gut geschützt sind, die können sie brauchen. Und wenn wir irgendwo im Wald sind, können sie auf die Suche gehen nach Tierspuren und können die auch dokumentieren, können die mitnehmen. Mhm. Wir haben neue Möglichkeiten, die vorher in dem Sinn einfach schwierig sind, indem wir zum Beispiel ganz tolle digitale Lupen haben oder so, wo die Kinder nachher können in der Wiese unterwegs sein und Blätter, Blüten etc. untersuchen. Mhm. Tönt jetzt vielleicht ein bisschen zu fest nach Blümchen und Wiesli und Blättchen und so, aber ich soll einfach zeigen, ich kann es überall integrieren. Wenn wir in der Turnhalle sind, dann können wir dort mit der Linie am Boden Sachen machen, die plötzlich mit Informatikkonzept zu tun haben und um Datenstrukturen ordnen und sortieren gehen. Wenn sie den Kindergarten aufräumen und wir haben eine ganz klare Struktur oder so, wie man das macht, haben wir plötzlich Verbindungen, die wir reinmachen können. Mhm. Wenn sie lernen, Geschichten zu erzählen, haben wir plötzlich neue Mittel, wo wir können sagen, ah cool, da können wir im Prinzip schauen, du kannst die Geschichte aufnehmen, wir können die mit Zeichnungen in Verbindung setzen etc. Also es soll dort eigentlich Verbindungen geben, die in normalen Alltag einflüssen. Mhm.
Und dann Fall auch sehr spielerisch.
Hoffentlich, ja, das wäre das Ziel, dass sie einen spielerischen, unverkrampften, sehr experimentellen Zugang haben. Sie sollen Gelegenheit haben, sich können zu erproben mit diesen Sachen. Und das in einem geschützten und begleiteten Rahmen.
Du hast vorher angefangen mit, dass vielleicht die Angst könnte rum sein, dass wir oder Kind zu früh zu viel am Bildschirm sind. Gerade umgekehrt könnte es ja auch sein, oder höre ich immer wieder, wo Eltern das Gefühl haben, wir müssten viel früher anfangen, weil ja Kind von heute viel früher auch mit Medien in Kontakt kommen oder mit Geräten. Das ist in dem Fall gar nicht das Ziel, dass man in der Unterstufe oder im Kindergarten eben schon mit den Geräten oder einfach wirklich so die Anwendekompetenz schon lernt.
Wenn ich's Kompetenzen, ist natürlich vieles, wo zum Beispiel einfach auch im privaten Rahmen läuft oder mitgegeben wird. Das wird manchmal dann so ein bisschen falsch verstanden. Ah, sie können ja schon tippen und klicken und machen oder so. Aber auch wenn ich's Kompetenz in der Schule müsste eigentlich weitergehen, dass man Kinder doch auch schon sehr früh befähigt, zum entscheiden, was fotografiere ich jetzt und was nicht. Wie möchte ich auf einem Bild drauf sein und wie nicht? Mhm. Ich habe gelernt, dass ich das darf entscheiden. Also ich kann Nein sagen, ich möchte, dass das Bild von mir nicht gibt, von der Schule. Und dann kann ich das entscheiden. Es geht darum, dass sie eigentlich sehr anfangen hinterfragen und schauen in dem Sinn, was mache ich, was nicht. Mhm. Und von selben her sind das natürlich viele Bereiche, wo man klar mit Geräten machen kann, aber wo man durchaus auch eben mit Zeichnungen und analog in dem Sinn kann machen.
Jetzt noch mit dem Blick auf den Zyklus 2 und 3, dort hat es ja eine Stunde und du kannst mich gerne korrigieren, Oberstufe ist es nicht ganz gleich, also mal eine Stunde, mal glaube ich auch keine, je nachdem, und es ist wahrscheinlich auch wieder von Kanton zu Kanton verschieden, aber einfach grundsätzlich die Frage, reicht denn die Zeit?
Nein, die langen nicht. Die soll aber auch nicht in dem Sinn langen, sondern es heisst ja dort einfach, dass man das Zeitgefäß hat, um gezielt an diesen Themen auch zu arbeiten. Dass man dort ihnen eben vielleicht mal grössere Medienprojekte oder so kann verfolgen. Aber letztlich heisst es ja in der 5., 6. Klasse und dann in der 8. und 9. Klasse nicht, dass integrativ nichts mehr passieren soll. Mhm. Sondern die Integration in die anderen Fächer, die ist nach wie vor gefordert und angedacht. Mhm. Dass ich mir halt in den Deutschstunden Gedanken mache, wie ich dort eben auch zum Beispiel eben, wenn es um Text verfassen und formulieren und Sachen geht, vielleicht mal können sagen, ah, da könnte man zum Beispiel in einem Podcast oder so festhalten. Mhm. Es soll dort reingehen und es soll nicht irgendein Missverständnis sein, dass das nur in dieser Stunde passieren soll.
Das Fach Medien und Informatik ist ja mit der Einführung vom Lehrplan 21 gekommen. Gibt es also je nach Kanton seit 2017, 2018. Hat sich deiner Meinung nach M&I als eigenständiges Fach etabliert?
Ja, ich denke, das hat sich etabliert. Das ist auch eine klare Vorgabe von den Kantonen in dem Sinn, das ist da. Wir haben interessante, gute Lehrmittel, die es gibt. Mhm. Die sind unterschiedlich unterrichtsleitend. Da können sich die Lehrpersonen auswählen, was am besten zu ihrem Unterricht passt. Die Schwierigkeit vielleicht am Ganzen ist, dass es natürlich ein von diesen Fachbereichen ist, wo sich die ganze Zeit am Bewegen ist. Mhm. Wenn sie die Einleitung sagt, zack, ist da so etwas wie KI plötzlich umeinander. Mhm. Das ist halt vielleicht bei der Entwicklung von diesen Lehrmitteln noch gar nicht so das Thema gewesen. Das heisst halt, dass man muss interessiert bleiben, dass man umschauen muss, dass man neue Entwicklungen muss können, ungefähr verstehen, einordnen können und dann im Prinzip das mit den Kindern, mit den Schülerinnen und Schülern kann thematisieren.
Ich finde es einen guten Punkt, den du jetzt erwähnst, eben, dass es sich so fest wandelt. Das ist ja tatsächlich in diesen Fächern ja weniger der Fall. Wer das Fach, wie ich, jetzt nicht in der Ausbildung studiert hat, hat dann das nebenberuflich als Modul in der PA absolviert, sodass man dann auch die Unterrichtsbefähigung bekommt. Wie nimmst du die Lehrpersonen im Alltag wahr? Sind sie genug fit, um das Fach kompetent zu unterrichten?
Ich denke, viele von denen sind genug fit. Ich habe das jetzt sehr mit vielen gesagt in dem Sinn. Das ist wie bei allen anderen Fächern auch. In dem Sinn hat man seine Vorlieben und Fächer, wo man vielleicht eher so ein bisschen umschifft. Ich denke grundsätzlich ja. Haben sie das? Die Schwierigkeit ist manchmal noch, dass sich Lehrpersonen so ein bisschen unsicher fühlen, wenn man so Technik in den Unterricht reinholt. Mhm. Es ist immer noch für viele so ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor. Ah, gestern ist noch gegangen, heute ist irgendwie so und so, geht das nicht oder so. Oder ja, ich muss halt wieder kontrollieren, ob die Logins gehen und so weiter. Das sind so ein bisschen die Sachen. Man muss auch hoffentlich kritisch anschauen, mit was für Tools schaffe ich da. Habe ich da irgendwie auf die verschiedenen Gütekriterien geachtet? Von dem her hat man schon ein bisschen, manchmal ein bisschen eine Unsicherheit, manchmal ist es ein bisschen Mehraufwand. Viele argumentieren vielleicht auch in der Freude dann natürlich, weil man ganz, ganz coole Sachen machen kann, sieht man plötzlich, wie viel Zeit, dass man dann für das auch verbrauchen kann. Mhm. Und dann plötzlich merkt, oha, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen zurück, weil eben das Podcast-Projekt in der Klasse oder so hat jetzt gerade sehr viel abdeckt, aber halt auch sehr viel Ressourcen gebunden.
Ja, und ich kann mir vorstellen, es gilt ja nicht nur fürs Fach, dass sich eben schnell entwickelt. Die Herausforderung haben ja dann eben auch Lehrpersonen, dass sie wieder mit Neuem konfrontiert werden, wo sie ja selber auch zuerst wieder lernen müssen. Also zum Beispiel habe ich, wo ich noch unterrichtet habe, hat es KI noch nicht gegeben oder zum Beispiel noch nicht zur freien Verfügung. Also da hätte ich mich ja völlig müssen, oder habe ich mich ja natürlich jetzt müssen reingeben. Also das ist ja natürlich auch noch etwas, was eine Herausforderung ist.
Absolut. Und ich denke aber auch, dass gerade Medien und Informatik ein von diesen Bereichen ist, wo es unglaublich interessant kann sein im Unterricht, wenn man halt vielleicht nicht den gleich grossen Wissensvorsprung hat, wie vielleicht in der französischen Grammatik oder so. Interessiert sie, hören irgendwie, was bringen die Schülerinnen und Schüler mit? Wenn man eine gute Basis hat miteinander, eine gute Beziehungsebene, kommen sie und erzählen sie. Sie erzählen auch, was da passiert, was das mit ihnen macht. Und das sind unter Umständen dann eben gute Gelegenheiten, um auch miteinander in einer Lerngemeinschaft unterwegs zu sein und dann miteinander eigentlich neue Bereiche kennenzulernen, neue Bereiche kritisch hinterzufragen und miteinander in dem Sinne als Wissen da dazu zu arbeiten.
Wir werden dann später noch mehr auf die Rolle der Lehrperson eingehen und auch auf PICTS und ICT-Animatorinnen und Animatoren an der Schule. Vorher hören wir uns jetzt aber mal zuerst Kinder an. Ich habe sie gefragt, ob sie wissen, was Medienkompetenz bedeutet und was sie im Fach Medien und Informatik lernen.
Medienkompetenz, habe ich das Gefühl, könnte bedeuten, so, dass man nicht einfach alles durchklickt, dass man wirklich drauf schaut und dass es eben gewisse Kompetenzen gibt, dass man sich in den Medien gut und sicher kann bewegen kann.
Also ich weiss es jetzt nicht, was Medienkompetenz heisst.
Also ich finde, dass Medienkompetenz ist, wie vorsichtig und genau du die Inhalte von den Medien, die du zu dir bekommst im Internet, wie du damit umgehst.
Ich habe nur Medien gehört, aber das andere noch nicht.
Ich weiss auch nicht, was Medienkompetenz ist.
Also Medienkompetenz habe ich auch schon ganz oft gehört, haben wir auch in der Schule schon oft besprochen, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau.
Kompetent bedeutet ja zum Beispiel kompetent, dass man arbeitet und dass man eben kompetent ist. Das ist ein Beschreibungswort für jemanden, der ja kompetent ist. Ich sage das halt einfach so. Und Medien sind ja Internet, Google, Suchanfragen, das ist ja Internet oder Games. Und das bedeutet, wenn man dann kompetent im Internet ist, also wenn man kompetente Medien braucht.
Im Fach Medien und Informatik lernen wir, wie man ein Word-Dokument speichert und wie man PowerPoint-Präsentationen macht.
Wir lernen über das Internet, Online-Sachen.
Ja, Scratch haben wir mal ein Projekt gehabt und sonst tun wir einfach so ein bisschen im Buch etwas darüber lernen.
Fake News lernen, also wie man die erkennen kann. Wir lernen Typewriter lernen und halt auch ganz viel mit dem Computer und mit dem Internet.
Wir lernen halt über die Gefahr im Netz und so Greenscreen und Scratch.
Du hast jetzt gerade die Erklärungen der Kinder gehört, aber ich möchte noch zum Schutz der Lehrpersonen sagen, dass sie das Wort Medienkompetenz wahrscheinlich wenig im Unterricht brauchen, einfach weil das ein Fachwort ist, das sie dann auch nicht so verstehen. Deshalb ist es auch klar, dass es jetzt nicht jedes Kind kennt hat. Und mich jetzt interessiert, was sie sich darunter vorstellen. Was sagst du zu den Antworten?
Ja, die haben mich eigentlich sehr gefreut. Also offensichtlich passiert da sehr viel Gutes. Es sind ganz viele Sachen, die wir ja auch schon drüber genannt haben, sind eigentlich da auch genannt worden in ihren Worten. Schön ist in dem Sinn natürlich schon, dass sie eigentlich schon wissen, was es alles beinhaltet, dass es halt dann manchmal im Alltag nicht gleich einfach ist zu umsetzen. Da wissen wir alle selber, was wir eigentlich alles wüssten und dann eben doch manchmal einfach durchklicken, wie es ein Bube mal gesagt hat, gerade am Anfang. Klar ist auch, dass man gesehen hat, manchmal wird im Moment einfach auch sehr viel Anwendungskompetenzen gemacht, dass man halt eben Wörter etc. und so lernt. Das ist sicher ein Bestandteil. Ich hoffe bei allen, dass es nicht das Zentrum ist, sondern dass es eben einfach nur ein Bereich ist.
Wir bleiben gerade direkt bei den Kindern und den Jugendlichen. Ich habe im Vorfeld ganz viele Studien angeschaut. James, Mike und zwei Studien. Aber ich möchte dich und die jetzt zuhören, nicht zutexten mit all diesen Zahlen. Deshalb frage ich dich, wie sieht denn der digitale Alltag von Kindern und Jugendlichen heute konkret aus?
Stellen wir es so ein bisschen vor wie ein Mosaik. Mhm. Ein Mosaik aus ganz vielen Mikromomenten, die da passieren. Und das unterscheidet sich ja ehrlich gesagt ja nicht so von unserem Alltag, wenn wir kritisch auf das schauen, was wir so machen. Mhm. Wahrscheinlich ist es so wie bei den meisten, dass man halt aufsteht und mit dem ersten Blick aufs Smartphone oder so anfängt und ins Bett geht und mit dem letzten aufhört. Mhm. Interessant ist halt, dass man tatsächlich ganz viel anfängt, auch Pausen und Lehrräume, alles füllen mit irgendwelchen Mini-Einsätzen eigentlich von Medien, wo man schnell auf Instagram ist etc. und sich dann das auch noch auffüllt. Was auch natürlich ist, und ich glaube, das ist bei Jugendlichen und bei uns so, wir sind, glaube ich, in so einem, wie hat man es mal genannt, in so einem View-and-Ignore-Modus. Ganz, ganz viel von dem, was wir schnell im Alltag wissen wollen, da zücken wir einfach irgendwie ein Smartphone und mir ersucht sich das mit dem Wissen, dass ich mir auch gar nicht merken oder abspeichern, weil es nächstes Mal gehen es lieber wieder holen oder ich habe es so schnell wieder, dass ich eigentlich dann so arbeite. Mhm. Und manchmal muss man halt einfach, das haben wir am Anfang schon mal so ein bisschen drin gehabt, ein bisschen auch sagen, hey ja, es ist halt so unsere Arbeit, aber auch unsere Beziehungen halt jetzt bei Jugendlichen, die sind ganz stark medienvermittelt.
Ja, also das merke ich eben auch bei mir selber. Also es hat jetzt gar nicht nur mit Kindern und Jugendlichen zu tun, wie du richtig sagst. Ein paar Zahlen möchte ich gleich noch ein bisschen konkreter mit dir anschauen. Die James-Studie hat gezeigt, dass Jugendliche zwischen 12 und 19 ca. 3 Stunden pro Wochentag online sind. Bei den Jüngeren ist es weniger, aber dort hat Mike-Studie gezeigt, dass sich 75% der befragten Eltern besorgt über den Medienkonsum von ihren Kindern äußern. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe es nicht ganz so dramatisch dazu. Ich glaube, es geht sicher darum, dass man heranschaut und da gibt es negative Auswirkungen. Ich bin aber schon eher so ein Verfechter, der sagt, irgendwie, es ist nicht Quantität immer, was ausmacht, sondern Qualität. Dass man halt heranschaut, was wird denn tatsächlich da gemacht, mit welchen Effekten und mit welchen Absichten. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, wenn man auf gewisse Minimalia achtet und schaut, irgendwo habe ich klare Zeiten und Zonen definiert, also dass man halt am Esstisch und im Schlafzimmer oder so vielleicht nicht an den Medien hängt. Mhm. Oder dass ich irgendwo eben so Aufgaben fokussiert eigentlich dran bin, dass ich probiere, zielgerichter zu sein. Dass ich vielleicht auch schaue, das ist ja so ein das Element, wo vieles ausmacht, dass ich Benachrichtigungen so ein bisschen dosiere, was da reinkommt, was man da bespricht. Und dass man natürlich schaut, dass ich genug Schlaf und genug Bewegung habe, dann würde ich das Ganze im Prinzip eher die 3 Stunden als, ja, als Realität anschauen und jetzt noch nicht gerade so als grosses Problem.
Was online sein bedeutet, hat die James-Studie ebenfalls abgefragt und ich bin froh, weil ich habe mir überlegt, was alles dazugehört. Sie haben aufgeschrieben, das Internet nutzen, Musik hören, soziale Netzwerke brauchen, Fotos machen, Fernsehen schauen, gamen, das Tablet nutzen und digitale Sprachassistenten brauchen. Und genau in dieser Reihenfolge werden Medien von Jugendlichen am häufigsten gebraucht. Es gibt leichte Unterschiede bei den Geschlechtern, so ist das Gamen bei den Jungs deutlich höher, die Mädchen hören mehr Musik und machen mehr Fotos und Videos. Wie hat sich das online sein aus deiner Sicht in den letzten Jahren entwickelt?
Das Online-Sein, glaube ich, hat natürlich in alle Bereiche von unserem Leben jetzt hineingespielt. Sagen wir mal, irgendwie Social Media hat sich so extrem entwickelt, dass es ja die Verschmelzung eigentlich von den verschiedenen Bereichen gibt.
Mhm.
Das ist das, was du vorhin gesagt hast, irgendwo, wenn man die Reihenfolge anschaut, was da kommt, da hat es ganz, ganz viele Bereiche, eigentlich, die sich permanent überschneiden.
Mhm.
Und die haben wir da auch. Und letztendlich muss ich sagen, wenn ich natürlich meine Beziehungen, meine Informationen, mein Konsum, alles irgendwie über die Online-Medien abspiele, dann ist das eigentlich ein relativ grosser Teil von unserem Alltag. Und selbstverständlich hat es da natürlich auch Bedeutung gewonnen.
Du hast jetzt gerade Social Media erwähnt, also ein grosser Teil der Mediennutzung. Wie prägen sie den Alltag der Jugendlichen? Also gerade wenn man auch an die Big Four denkt, TikTok, Instagram, WhatsApp und Snapchat.
Wie ich es vielleicht schon genannt habe im Bereich, dass natürlich mittlerweile über alle diese Plattformen ganz, ganz viel einfach auch Informationen, Beziehungsarbeit und Konsum abläuft. Das ist sicher so. Wenn ich aber im Bereich von Social Media natürlich noch spannend finde, gerade auch wenn man ans Jugendalter denkt, dass es natürlich schon wie ein Grundbedürfnis ist, das schon immer da war. Also in dem Altersabschnitt, wo ich meine Identität entwickle, wo ich mich ganz fest über soziale Kontakte definiere, ist das eigentlich etwas, wo, glaube ich, einfach so zu diesen Entwicklungsaufgaben in dem Alter auch ein Stück weit dazugehört. Ich bin aus der Generation Fötteli-Automat. Und auch dort hat man ganz viel eigentlich können beobachten von dem, was man jetzt in den Social Media eigentlich sieht. Also, wer hat welches Fötterli, wer nimmt meins, wer ist mit wem verbandelt, wie zeige ich mich dort drauf und so weiter. Also ich habe letztens wieder mal so einen Stapel gefunden von mir. Ich dachte so, interessant eigentlich, oder? Das ist wie so einen ganzen zentralen Teil, wo, glaube ich, in der Adoleszenz einfach da ist.
Ein mega schönes Beispiel. Ich habe tatsächlich auch eine Kiste mit all diesen Fotos von diesen Fotoautomaten. Und die hat man aber tatsächlich, wie du sagst, austauscht.
Ah ja,
und
das ist,
ja, im Portemonnaie gehabt.
Das war Prestige, gewesen, soziales Prestige. Also wer hat mein Foto?
Mhm.
Wem sie's habe ich bekommen und so. Und ich glaube, da drinnen decken wir natürlich vieles ab. Und das Verrückte ist jetzt natürlich da, dass da jetzt noch natürlich ganz, ganz viel mehr noch drin gespült wird, ganz, ganz viel mehr Verbindungen gemacht werden, irgendwo eben im Konsum- und Werbebereich und eben auch im Informationsbereich, wo wir ja vielleicht nachher noch drauf zurückkommen. Mhm.
Ja, und eben auch seit kurzer Zeit gibt es jetzt auch noch verschiedene KI-Tools, du hast es schon ein bisschen angesprochen gehabt, wie Chatbots und so weiter. Und die prägen jetzt noch zusätzlich den Alltag, denn rund 71% der Jugendlichen haben schon KI-Tools gebraucht und ein Drittel nützt sie bereits wöchentlich. Wie schaust du dieser Entwicklung entgegen?
Ja, vorsichtig, positiv. Also ich bin jemand, der das nicht so dramatisch sieht. Ich merke ja auch, dass das ein Reiz hat. Es ist ja nicht so, dass ich die nicht nutze. Ich sehe die Faszination natürlich, die es da gibt. Und ich denke, wenn wir da auch wieder eigentlich begleitend da sind, dann ist da etwas, wo wir einfach alle werden lernen, umgehen damit.
Mhm.
Und ich denke, so als Merksatz kann man immer brauchen, solange die ganzen Tools eigentlich Werkzeuge sind, die uns beim Denken unterstützen und das Denken nicht ersetzen, ist ja eigentlich vieles noch in Ordnung oder nicht so dramatisch.
Mhm.
Was ich manchmal noch interessant finde in dieser ganzen Geschichte, ist natürlich schon so, dass man sieht, die KI-Tools, die ziehen uns ganz stark zu so einer Produktorientierung.
Mhm.
Ich möchte ganz schnell eine Abkürzung oder einen schnellen Weg zum Schlussresultat haben.
Mhm.
Und was das ausmacht mit uns, da bin ich manchmal nicht so ganz sicher. Weil in vielen kreativen Prozessen zum Beispiel sind wir ja eben genau immer auf dem Weg gewesen, dass der Weg das Ziel ist.
Mhm.
Und dass eben Schleifen an einem Text oder eben eine Fehlerkultur, dass man mit den Kindern in der Schule anfängt, den Text zu schaffen und überarbeiten und nochmal macht etc. Da hat ja wirklich dazugehört zu einem Lernprozess.
Mhm.
Und da denke ich, da muss man wie auch ein bisschen das Auge drauf haben, dass neben vielen anderen Themen wie Datenschutz und Datensouveränität und so weiter, dass man da auch vielleicht in der Schule ein bisschen begleitend im Auge hat, dass man nicht immer schnell eigentlich die Abkürzung nimmt.
Mhm. Du würdest aber schon sagen, dass man KI-Tools oder eben auch ChatGPT, wo ja sehr viel genannt wird, natürlich schon auch in der Schule einsetzt und mit der Klasse auch anschaut und bespricht.
Also selbstverständlich sollte man das aufnehmen. Ich denke, es ist unser Auftrag, dass wir die Schülerinnen und Schüler da begleiten, dass wir sie darauf hinweisen, was vielleicht kritische Aspekte sind von dem. Ich würde sagen aber, verbieten oder ausschliessen ist noch nie eigentlich eine gute Strategie gewesen.
Mhm.
Sondern wir müssen eigentlich schauen, dass wir sie da befähigen und Kompetenz schlägt eigentlich das Verbot immer.
Wer noch mehr zu KI möchte wissen, vor gut einem Jahr habe ich Erfolg zum Thema mit dem Beat Döbli-Honecker aufgenommen. Und auch zum Thema Gamen habe ich erst vor ein paar Monaten Erfolg mit dem Daniel Betschart von der ProJuventute aufgenommen. Du hast es jetzt schon fast ein bisschen angesprochen. Ein paar finden, Handys sind Glückskiller für Kinder und Jugendliche und plädieren für eine smartphone-freie Kindheit. Keine Reels, Stories und Videos auf Instagram, TikTok und Co. für unter 16-Jährige. Eine Studie vom Forschungsinstitut Sotomo vom Mai 2025 zeigt, 80% der Befragten befragten Personen befürworten ein Verbot von Social Media für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, ich höre, oder was du vorher gesagt hast, kann ich mir ein bisschen vorstellen, was du wirst antworten. Aber was sind deine Gedanken zur Diskussion?
Ich glaube, wenn man in die Bildungsvergangenheit zurückschaut, wird man sehen, dass bei grossen Herausforderungen Bewahrpädagogik noch nie irgendwo wirklich zum Ziel geführt hat. Ich kann das verstehen, dass man sehr dosiert und gezielt vielleicht irgendwo mit Kindern in diesem Alterssegment mit Medien möchte arbeiten. Aber letztendlich muss man sich dann immer überlegen, wo ist denn der Schnitt? Und wie haben wir sie denn vorbereitet auf den Moment, wo sie eigentlich konfrontiert sind mit dem? Und von selben her würde ich schon sagen, dass Begleitung und ein Kompetenzaufbau definitiv zu präferieren ist und nicht irgendwie Verbot und Ausschliessen. Weil bei allen grossen Bereichen, wo man schaut, wenn es um Drogen geht, wenn es um Sexualität geht oder was auch immer, eben Themen irgendwie, wo uns beim Erwachsensein eigentlich plötzlich irgendwie berühren, ist das Verbot ja vielleicht auch eher der Reiz. Oder wir verbauen uns als Erwachsene die Chance, dass die Schülerinnen und Schüler oder unsere Kinder zu uns kommen und mit uns darüber reden wollen. Und ich glaube, da drinnen liegt ganz klar der Schlüssel irgendwo. Solange wir interessiert sind, solange sie zu uns kommen können und erzählen von ihren irgendwie Erlebnissen, die sie haben, von ihren Medienerlebnissen, was ihnen gut tun hat, was schwierig war etc., da haben wir im Prinzip eine gute Basis dann, um miteinander etwas zu erreichen und nicht irgendwie den Bereich haben, wo man sagt, oh, da weiss ich gar nichts drüber, was meine Kinder da machen. Weil sie werden in Berührung kommen und sie werden die Sachen irgendwie bei Freunden und die anderen im Kontext können konsumieren und ja, da möchte ich sie eigentlich darauf vorbereiten.
Das ist gerade ein schöner Übergang in den nächsten Teil, nämlich möchte ich jetzt auf die Rolle der Eltern und der Erziehungsberechtigten eingehen. Wie immer haben sie eine wichtige Vorbildfunktion und sind eben oft die Ersten, die die Kinder prägen. Oder eben, es wäre schön, wenn man miteinander über die Themen kann reden. Welche Rolle spielen sie bei der Förderung der Medienkompetenz?
Ich denke, sie werden ganz eine entscheidende Rolle spielen. Und wenn man schaut, was nachher zuhause und in der Schule passiert, sind sie die, die, glaube ich, ganz fest eine Grundhaltung und eine Wahrnehmung von Medien prägen. Wir leben vor, wenn unsere Kinder uns manchmal ja auch darauf hinweisen, dass wir schon wieder am Gerät sind oder so, dann ist das ja im Prinzip eine Alltagsgegebenheit, wo sie sich drinnen bewegen, wo sie die Eltern wahrnehmen, wie die da damit umgehen. Und entsprechend, finde ich, geht es darum, dass man miteinander das thematisiert. Ich habe auch manchmal nicht so Lust auf die Debatten irgendwo, dass man da ein grosses Vorbild muss sein, sondern man kann auch sagen, ah, jetzt hat es mich schon wieder verwünscht oder so, jetzt bin ich schon wieder da dran gewesen. Komm, jetzt legen wir es mal weg oder so. Das thematisiert ja auch die Schwierigkeit oder den Reiz oder so, wo vielleicht da ist. Und ich glaube, da muss man miteinander irgendwie ja, einen alltagstauglichen Umgang leben.
Ja, das Gleiche hat Daniel eben beim Gamen auch gesagt, dass man es eben mit ihnen erlebt, mit ihnen erfährt. Vielleicht dann sagt, da komme ich jetzt gar nicht so draus oder ich kenne mich nicht aus. Also, dass man das eben mit ihnen im Austausch dann auch anschaut, also so wie du jetzt gerade gesagt hast.
Unbedingt. Und wie spannend ist das ja für mich irgendwie, zum als Vater zum Beispiel zu hören, was meine Söhne reizt an dem Spiel. Warum, dass sie da irgendwie so faszinierend findet, das ist ja eigentlich auch wieder ein Einblick, wo sie in ihres ganze Wesen irgendwie und ihres Denken geben. Und das finde ich unglaublich wichtig und interessant. Und gibt mir ja auch wieder Möglichkeiten, um mit ihnen vielleicht eben Regeln oder einen Umgang festzulegen.
Du hast gerade vorher gesagt, es gibt auch Kinder, die genervt sind von den Eltern. Ich habe das sogar in einer Broschüre gelesen, dass es eben auch umgekehrt kann sein, wenn eben Eltern zu viel am Handy sind oder viel am Handy, was zu viel ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber viel am Handy sind. Ist es nicht mega schwierig für Kinder, wenn sie von klein auf sehen, wie Erwachsene ständig am Handy sind und eben auch überall die Kopfhörer im Ohr tragen und so weiter?
Doch. Das wird sicher prägen. Interessant ist aber vielleicht, dass man dann eben als Eltern mit den Kindern auch darüber redet, was man im Moment gerade macht. Ich finde es manchmal noch schwieriger, wenn es immer so heisst, oh, und die sind so viel am Handy oder so. Ich finde es schon interessant, wenn man dann halt schaut, eben wie viel zum Beispiel von Beziehungs- und Freizeitorganisation von den Kindern zum Beispiel über die Eltern laufen. Wo ich dann auch interessant finde, du gehst in den Sportclub, aber ob man jetzt am Training teilnimmt oder nicht, muss ich schon in einer App eigentlich anmelden und abmelden und so weiter. Also es läuft halt auch ganz, ganz viel darüber und die sollen auch eigentlich mitbekommen, wenn mache ich was. Das andere ist, wo du sagst, das ist interessant, ja. Wir haben auch Interviews geführt, unter anderem auch mit Kind der frühen Kindheit, also so vor dem Kindergarten. Und es ist natürlich schon auch zum Ausdruck gekommen, dass sie es wahrnehmen, wahrnehmen, dass sie zum Beispiel unglaublich viel auch fotografiert und gefilmt werden. Mhm. Und da ist natürlich ein interessanter Effekt, den man kann beobachten. Ich glaube, aus meiner Kindheit gibt es vielleicht 200 Fotos von mir oder so. Und von meinen Kindern gibt es manchmal aus der Ferien schon so viel. Oder? Mhm. Da löst etwas aus. Findet auch nicht alle Kinder immer gleich lesen, dass sie die ganze Zeit eigentlich nochmal müssen herstehen und mach doch dann nochmal oder so. Ist interessant, wie viele Kinder schon sich irgendwie wie ein Fotoface antrainiert haben irgendwie und genau wissen, wie sie reinschauen müssen, dass sie dann fotowirksam irgendwie dann abgebildet werden. Also das sind sicher Themen, die da sind und da nehmen Kinder wahr und die beeinflussen natürlich ihre Haltung.
Also neben dem Vorbild ist es dann auch Verantwortung, die Eltern dann mittragen. Also die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, habe ich auch noch auf meiner Liste, die ich mit dir anschauen möchte. Also halt wirklich auch, was man mit diesen Fotos macht und nachher auch teilweise werden die auch veröffentlicht. Auch das bedeutet dann wieder etwas. Wie handelst du das?
Es wäre gelogen, wenn das irgendwie gut würde gelingen. Mhm. Ich ertappe mich selbstverständlich auch, dass ich denke irgendwie, oh, warum habe ich jetzt das Bild müssen als Statusbild irgendwie nehmen bei WhatsApp oder so? Aber in der Regel achte ich schon darauf, dass sie grundsätzlich bei Instagram und Co. oder so gar nicht auftauchen. Das machen wir intern mit unseren Fotos zum Beispiel im Alltag mit den Kindern. Hankerum finde ich schon, dass sie immer wieder mit uns auch zusammensitzen und die auch anschauen und auch ein Mitspracherecht haben eben, was für Bilder von ihnen existieren und welche nicht. Mhm. Und es hat auch schon Situationen gegeben, wo es einfordert, dass man da jetzt zum Beispiel dokumentiert. Mhm. Und aber auch solche, wo es heisst, aber davon will ich jetzt aber nicht haben. Und da finde ich eigentlich dann schon einen guten Schritt, der da passiert ist, dass sie sehr wohl können irgendwie einschätzen, was sie wollen dokumentiert haben und was nicht. Mhm. Und die Verantwortung muss man übernehmen. Ist so. Ich glaube, ich weiss es aus der Presse, dass Casp noch nie so viel hat müssen irgendwie intervenieren bei Fotos, die online auftaucht sind. Mhm. Eben, weil man jetzt muss fotografieren, wie der Säugling gebadet wird und so. Und nicht im Blick hat, dass das Kind ja auch mal grösser wird und dann mit dem medialen Rucksack dann dasteht und dass das nichts zu suchen hat irgendwo in der Öffentlichkeit.
Die Zweibstudie hat gezeigt, dass Kinder im Alter von 0 bis 5 digitale Medien auch schon nutzen und das im Schnitt 1 Stunde 20 pro Tag. Mit den Eltern zusammen meistens und auch im ÖV habe ich manchmal das Gefühl, dass die Medien auch genutzt werden, um Kinder ruhig zu stellen. Das ist etwas, was mich auch fest beschäftigt. Jetzt neben dem, was du jetzt schon ein bisschen ausgeführt hast, was die Verantwortung sonst betrifft beim Produzieren von Medien mit den Kindern. Wie siehst du das?
Ja, das kann man beobachten, tatsächlich. Ich glaube, es war schon immer gewesen, dass Medien eigentlich ein wunderbarer Babysitter gewesen sind, dass man konnte mal das Fernsehen einschalten oder so und dann ist es ruhig gewesen, weil sich die Bilder bewegt haben. Ich denke, manchmal auch mit einem gewissen Pragmatismus hergehen und sagen, ja, selbstverständlich ist man, glaube ich, als Eltern im Alltag manchmal auch froh, wenn man die Möglichkeit hat, um den Rücken frei zu haben, um etwas zu machen. Aber klar ist natürlich schon, in dem Sinn, dass man darauf achtet, dass man in den Zeiten, wo man mit dem Kind unterwegs ist, halt auch schaut, dass das Kind dann vielleicht den Platz überkommt und nicht irgendwo hinter dem Handy verschwindet.
Mhm. Es gibt ja jetzt auch Eltern, die sich vielleicht selber unsicher fühlen mit digitalen Themen oder teilweise auch überfordert sind mit den neuen Entwicklungen. Was rät ist Ihnen an?
Ich würde Ihnen raten, die Unsicherheit vielleicht anzunehmen. Mhm. Sage ich ja nur gut. Ich weiss nicht immer, wann ich es gerade machen soll. Ich glaube, es ist auch nicht so dramatisch aus der einzelnen Situation heraus passiert jetzt da auch nichts irgendwie. Ich finde, dass man anerkennt, dass das da ist und dass man, glaube ich, realisiert, dass der andere in dem Fall nicht anders geht. Und in dem Moment, wo man in dem Modus ist, merkt man plötzlich, wie man mit seinem ganzen Umfeld kann eigentlich drüber reden. Mhm. Ich würde mich da vernetzen, ich würde fragen, hey, wie macht ihr da? Wie pflegt ihr es? Was funktioniert bei euch? Und letztlich sehen wir dann auch wieder die Schule und Unterstützungsangebote, die da sind, dass man die nutzt. Mhm. Dass man halt einmal, du hast jetzt schon ein paar Mal Broschüren genannt, die da sind, dass man halt einmal reinschaut und vielleicht kann man aus dem den einen oder anderen Tipp rausnehmen. Viele Schulen organisieren Elternabend oder so, wo man so Sachen mal anschauen kann. Aber eben im Kleinen, denke ich, ist es meistens ja in seiner sozialen Bubble, wo man drinnen ist, ist unglaublich interessant, um einfach miteinander in Austausch zu kommen und dann merken, aha, der geht bei denen auch so. Und dann miteinander vielleicht schauen. Interessant ist auch, wenn Kinder natürlich merken, dass man im eigenen Umfeld so ein bisschen am gleichen Strang zieht. Mhm. Ist auch etwas, was unglaublich vieles erleichtert. Weil dann einfach so der soziale Druck weg ist oder so. Wenn es einfach heisst, ah, bei meinen Freunden ist das im Fall auch so, dass man ungefähr so lang oder dass am Abend dann mal fertig ist oder. Da kann man sich eigentlich das Leben schon erleichtern, wenn man sich nicht so probiert, als Insel zu organisieren. Mhm.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, so geht es ja wirklich allen und das kann sicher auch ein bisschen Erleichterung bringen. Wie stehst du zu Regeln?
Regeln sind wichtig. Regeln sollen nicht absolut hart sein, sondern man muss ja miteinander vielleicht dazu kommen, wie man die Regeln definiert. Mhm. Ich finde, Regeln helfen auch, um eine Klarheit zu haben. Ich habe vorhin ganz am Anfang mal gesagt, ich finde es wichtig, dass man als Familie zum Beispiel Zonen definiert, irgendwo, wo Medien hergehören und wo nicht. Und wenn man irgendwo sagt, das Mittagstisch ist eine Zone, wo das nicht ist, ist das spannend, dass man miteinander die Regeln eigentlich abmacht und dann als Eltern sich auch dran haltet. Und insofern hat man dann wieder den Kreis eigentlich, dass man miteinander Verantwortung übernimmt für das. Aber Regeln schaffen Klarheit und erleichtern vieles im Alltag.
Was die Mike-Studie auch noch gezeigt hat, ist, dass Eltern vor allem pornografische und gewalttätige Inhalte im Internet Sorgen machen. Und gerade in der letzten Folge habe ich mit der Agota Lavoye über sexualisierte Gewalt geredet und die nimmt die eben auch im Netz zu, du hast es schon vorher einmal gesagt. Wie können Eltern dafür sorgen, dass die Kinder bei so Vorfällen wie eben Mobbing, Cybergrooming und so weiter zu ihnen kommen und mit ihnen reden?
Ja, das ist, denke ich, die Schwierigkeit. Also, ich kann sie wie umkehren. Ich glaube, eine technische Lösung für das gibt's nicht. Man kann noch so Filter irgendwie installieren, das wird alles irgendwie ein bisschen etwas auffangen können. Aber eigentlich geht's genau um das, was du gesagt hast, dass sie mit dem eben zu uns kommen. Mhm. Und dass sie zu uns kommen, das läuft eigentlich nur über eine gute und offene Beziehungsbasis, dass sie wissen, dass sie kommen können, ohne dass gerade das grosse Hallo ist, sondern dass man das annimmt und lässt und weiss, was passiert und wie bist du denn dort hergekommen? Und was heisst das jetzt? Hat er das gut getan? Ist er nachgelaufen? Was ist denn? Und so. Und dass man das eigentlich miteinander bespricht. Ich glaube, auch diese grossen Themen können wir nur über Beziehungsarbeit haben und nicht über technische Möglichkeiten.
Wir hören uns jetzt nochmal Kinder an und da habe ich sie gefragt, was sie an Medien fasziniert und was sie wichtig finden im Umgang mit Medien.
Bei mir weiss ich nicht ganz, warum es immer so anziehend ist, aber manchmal merke ich halt auch, wenn ich weiss, okay, in 5 Minuten tue ich abstellen und dann nach 10 Minuten merke ich, oh, ich habe es komplett vergessen. Also manchmal vertiefe ich mich manchmal so richtig rein und vergiss es so.
Es ist halt für mich irgendwie so ein bisschen wie ein modernes Spielen heutzutage.
Ich finde, dass wir zum Beispiel auf TikTok 20 Minuten viel über Sachen, die wir noch nicht wissen, was heute passiert ist und dass man gamen kann.
Für mich ist es so eher so Videos schauen, also ich tue lieber Videos, so, wo jemand halt gamet, zu mir schauen. Ich finde das mega cool.
Ich finde Gamen oder so YouTube oder Social Media und Google ist auch gut.
So YouTube Shorts schauen oder so oder halt einfach grundsätzlich auf Social Media.
Ich brauche viel ChatGPT und ich generiere halt so Bilder.
Also ich weiss nicht einmal, wo man ChatGPT findet. Also ich habe es auch noch nie benutzt. Ich finde ChatGPT ist irgendwie ein lustiges Wort.
Ich finde, dass man auch noch so lernen soll, wie man halt so mit Apps umgeht. Also dass man nicht nonstop auf Snapchat und so verbringt.
Gucken, was fake ist und was richtig ist. Wie so Bilder, wie jemand auf einen anderen losgeht, ob das stimmt.
Dass man nicht alles glaubt und wenn man es glaubt, dann nicht alles weiter durchschicken.
Eine Gefahr ist anonyme Nachrichten oder Cybermobbing.
Zum Beispiel so zum Bildschirmzeit, dass man nicht so alles so vergisst oder so im plötzlich so dumm werden oder so. 24 Stunden TikTok schauen ist doch nicht gut.
Dass man nicht immer zu viel auf TikTok ist, weil das macht ziemlich süchtig und auch mit Gamen ein bisschen in einem Zeitrahmen hat.
24 Stunden lang TikTok schauen, für ein paar Kinder wäre das vielleicht im ersten Moment ein Traum, aber wahrscheinlich irgendwann dann auch nicht mehr. Also fasziniert sind sie alle, das kann man sicher so rausgehören und es erstaunt jetzt auch nicht. Und ich bin aber auch, oder habe auch rausgehört, dass sie doch schon auch wissen, wo die Chancen und aber auch die Risiken sind. Bist du zufrieden mit dem Wissensstand der Kinder?
Also mir hat das schon mal gut gefallen, dass sie wahrnehmen irgendwo, dass das Ganze einen unglaublichen Reiz hat. Ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Ich habe die Situation unglaublich spannend gefunden, wie sie das beschrieben haben, irgendwo eben, wie man plötzlich merkt, oh, jetzt bin ich doch schon 20 Minuten dran und nicht 10 Minuten oder so, wenn man durch die YouTube Shorts oder Instagram Reels und so durchscrollt, wo aber auch nicht gänzlich neu ist. Denke immer. Früher haben wir irgendwo noch über die ganzen Zapper geredet oder so, oder? Wo eigentlich auch nichts geschaut haben und den ganzen Tag auf dem Fernseher links und rechts zappt haben und sich wieder ihre kurzen visuellen Belohnungen reingeholt haben. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, wie sie das beschrieben haben. Kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, ja, sie haben das gut formuliert, eigentlich, dass sie sehen, wo einfach auch die Risiken sind. Und ich glaube, manchmal ist das Bewusstsein schon ganz ein guter Schritt.
Aber eben, wie bei uns Erwachsenen, das Umsetzen ist dann eben doch schwieriger, auch wenn man wüsste, dass man es nicht sollte. Oder nicht so lange sollte vielleicht. Ja, und neben dem Zuhause ist natürlich auch die Schule der nächste wichtige Ort, wo die Kinder den Umgang mit Medien erlernen. Wir haben am Anfang das schon ein bisschen geordnet mit dem Lehrplan 21 und mit dem Fach Medien und Informatik. Aber was mich noch interessieren würde, siehst du die Aufgabe in der Schule, dass man Kinder und Jugendliche einen sicheren Umgang mit digitalen Medien beibringt? Oder liegt eben die Hauptverantwortung gleich bei den Eltern?
Ich denke, beide Bereiche, die Schule und die Zuhause, haben da eine Teilverantwortung. Und wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, dass Haltungen, die gewonnen werden, Gewohnheiten, dass das eher da ist, was die Zuhause prägt wird. Und dass wir in der Schule vielleicht eher dann den systematischen Teil haben, wo es hergeht, zu schauen, irgendwo eben das Medienwissen, was weiss ich irgendwie, wie das funktioniert, was für Verhaltensregeln gibt es da. Und wir sind sicher auch ein Ort, wo Reflexion kann stattfinden. Mhm. Von dem her ist es wie bei vielen Themen, es muss es miteinander sein, dann funktioniert es am besten.
Wir haben schon angeschaut, was das Fach Medieninformatik beinhaltet. Du hast auch schon ein bisschen Auskunft gegeben, wie gut Lehrpersonen ausgebildet sind. Aber wie gelingt es ihnen jetzt, Medienkompetenz zu vermitteln und vielleicht, wenn sie auch selber nicht ein Digital Native sind?
Dass sie schauen, dass im Alltag, halt auch im schulischen Alltag, das Thema Medien Platz hat. Man es immer wieder mal probiert einzubauen. Dass man schaut, dass es nicht nur ein bisschen Unterrichtsglitter ist irgendwo. Also jetzt machen wir noch etwas, dann haben wir etwas mit Medien gemacht. Sondern dass sie einen zielgerichteten oder aufgabenzentrierten Zugang auch zu Medien präsentieren. Man merkt, das ist ein Werkzeug auch, wo man damit arbeiten kann, wo man Fragen beantworten kann. Dass sie das da drinnen haben. Und dass sie tatsächlich einfach den Dialog mit den Kindern auch pflegen. Und hören und wahrnehmen, was die machen, was sie umtreibt und was die Motivation ist da dahinter.
Welche Hürden und Unsicherheiten erlebst du mit Lehrpersonen oder bei Lehrpersonen?
Ich glaube, oft ist es tatsächlich so, ich hole mir da eine ganze Portion Unsicherheit in meinen Unterricht rein. Eben, sei es irgendwo im Einsatz mediendidaktisch irgendwie von irgendwelchen Tools und Helferlein, die ich habe, wo ich dann plötzlich mal schaue, dass ich die im Griff habe, dass das funktioniert etc. Und sicher natürlich auch im Bereich, dass man manchmal das Gefühl hat, irgendwo, dass einem vielleicht das Alltagswissen um das ein bisschen abgeht oder so. Dass man findet, ja, ich habe da mir ein gewisses Fachwissen aus den Lehrmitteln oder aus den Weiterbildungen geholt, aber das Alltagswissen fehlt mir so ein bisschen.
Etwas, was mich in der Corona-Zeit fest beschäftigt hat und jetzt auch mit dem Aufkommen von One-to-One-Computing ist, was für einen Einfluss die Entscheidung von der Schule aufs Zuhause hat. Anders gesagt, die Schule verteilt Computer an jedes Kind, gibt teilweise Hausaufgaben online und erwartet, dass die Kinder mit Teams arbeiten und so weiter. Die Eltern können dagegen nichts machen. Ist das aus deiner Sicht richtig?
Das richtig ist oder nicht, ist eine sehr normative Frage. Ich denke, es sind Entscheidungen, die gefällt sind. Wir haben Rahmenbedingungen, die ein Stück weit auch definiert sind, dass wir als Schule die Aufgaben haben, dass wir so zu arbeiten haben. Mhm. Ich denke, die Schule darf sich aber schon bewusst sein, dass sie mit gewissen Entscheidungen natürlich eben vielleicht in einen Regelhaushalt oder in Haltungen von zuhause hineinredet. Mhm. Aber das haben wir in anderen Bereichen natürlich auch so, wo es dann plötzlich darum geht, wenn man die zuhause für eine Haltung für zu Fremdsprachen etc. hat, wenn die sollen eingeführt werden. Letztendlich finde ich wichtig, dass man, wenn man das macht, dass es thematisiert ist, dass man mit den Eltern auch schaut, jetzt gerade beim One-to-One-Computing, dass die wissen, was für Art von Aufgaben kommen denn da eigentlich heim? Was soll denn auf diesen Geräten gemacht werden? Was ist denn die Motivation, warum wir das so machen? Dass sie auch erleben in dem Sinn, was der Mehrwert ist von dem, dass man eben zum Beispiel Wörter oder so die Hause jetzt kann mit dem iPad lernen, das ist sicher so. Mhm. Aber ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, klar, man greift da in einen privaten Rahmen so ein bisschen rein. Mhm. Und überall dort, wo es halt Reibung gibt, ist halt wichtig, dass man kommuniziert und miteinander in Austausch kommt. Und dann, denke ich, findet man auch Lösungen.
Neben den Lehrpersonen gibt es in den meisten Schulhäusern auch pädagogischen ICT-Support. Auch das sind Lehrpersonen, meistens mit einem zusätzlichen Pensum, die aber noch eine Zusatzausbildung gemacht haben. Je nach Kanton nennen sie sich ein bisschen anders, wie zum Beispiel PICTS oder ICT-Animatorinnen und Animatoren. Du bist selber Ausbildner. Wie sind die ausgebildet worden und was ist ihre Aufgabe?
Die PICTS oder eben die Personen, die ICT-Animatorinnen, die haben tatsächlich einfach so eine Aufgabe, in einem gewissen Sinn manchmal Übersetzungsleistungen zu erbringen. Was für Bedürfnisse sind eigentlich als Klassenlehrperson da und was brauche ich hier als Unterstützung? Mhm. Was kommt von einem Technologieanbieter in dem Sinn rein und was heisst da, wie übersetze ich da jetzt irgendwo wieder, dass es in die Schule hineinpasst? Was sind Ansprüche, die von der Schulleitung, von der Schulbehörde kommen und wie setze ich das um? Was sind Ängste, die von den Eltern kommen? Ich glaube, sie haben da eine grosse Vermittlungsaufgabe und sind natürlich auch immer natürlich die, die hoffentlich motiviert sind, einen guten Umgang auch vorzuleben. Mhm. zu zeigen irgendwo, was kann man machen. Und durch das, so ein bisschen niederschwellig, eben auch mal links und rechts könnt sagen, komm mal schauen, ich mache das so und so.
Mhm.
Und haben, denke ich, auch so eine Multiplikatorinnenaufgabe im Team.
Und eben auch teilweise vielleicht so ein bisschen die Hürden brechen bei neuen Tools und neuen Herausforderungen, die sie sich vielleicht schon vorher damit auseinandergesetzt haben und das können auch.
Absolut. Und sie können durch das, dass sie sich eben im Vorfeld auch auseinandergesetzt haben und die richtigen Grundlagen haben, können sie, glaube ich, für ihre Kolleginnen und Kollegen auch in dem Sinne Hilfe sein, weil sie vielleicht gewisse Leerläufe oder kritische Bereiche können umschiffen können, indem man eben weiss, was für Einstellungen müssen gemacht werden oder warum würde man das Tool empfehlen und das andere eher nicht. Habe ich mir überlegt, wo die Daten nachher liegen oder so. Das sind Aufgaben, die sie für das Team können übernehmen können und dort können beratend eigentlich dann zur Seite stehen.
Braucht es die Rolle in der Zukunft noch stärker in der Schule?
Ja, ich denke, die Rolle ist wichtig, auch in der Zukunft. Es geht darum, dass man die zentralen Überlegungen macht im Vorfeld, bevor man vielleicht Tools einsetzt, dass da didaktisch, pädagogisch, aber auch zum Beispiel im Bereich von Datenschutz und Datensouveränität gut bedacht ist, was man da macht und dass man da im Prinzip jemand hat, der sich mit dem darf und soll auseinandersetzen im Rahmen von seinem Auftrag, finde ich sehr wichtig.
Mhm. In meiner alten Schule hatte ich auch zwei ICT-Animatorinnen und Animatoren gehabt. Sie sind sehr engagiert und haben auch viel zusätzliches Wissen gehabt. Aber vielfach sind sie auch einfach die Anlaufstelle für den First-Level-Support gewesen. Also wenn der Beamer nicht gegangen ist oder der Drucker gesponnen hat und so weiter, ist das ihre Aufgabe?
Nein, das ist natürlich nicht ihre Aufgabe. Ich glaube, es hat sich mittlerweile auch so ein bisschen verschoben, mit dem, dass man für den technischen Support entweder eigenes Personal hat oder Wartungsverträge hat. Andererseits muss man immer sagen, dass vielleicht eben der First-Level-Support, der kleine, manchmal eben auch gerade der Kontaktpunkt war, um etwas zu thematisieren.
Mhm.
Zum können darauf hinweisen. Ich komme jetzt schon und helfe dir mit deinem Drucker. Aber weil ich das jetzt gemacht habe, hat es uns gerade die Gelegenheit gegeben, dass ich dich eben vielleicht befähige, wie du das nächstes Mal kannst selber machen. Oder dass wir geredet haben, ich mache das so und so. Und das hat bei mir gut funktioniert. Ich glaube, manchmal ist das auch so ein bisschen das erste Schrittchen.
Mhm.
Und dann ist man miteinander im Austausch drin und dann funktioniert das.
Mhm.
Aber richtig ist so, wenn ich merke im Alltag, dass ich nur noch am Netzwerkkabel einstecke und Druckerpatronen wechseln bin oder so, dann ist, glaube ich, etwas schief gelaufen.
Mhm.
Aber sonst ist es halt etwas, wo Hand in Hand geht. Und ich habe es vorhin einmal erwähnt, die Unsicherheit, dass ich mir irgendwie so einen Unsicherheitsfaktor in den Unterricht hineinhole, das ist halt schon etwas, wo fast nur jemand mit im Schulhaus rein dann kann lösen.
Mhm.
Weil jemand halt da ist, wo, auch wenn ich gestorben alles vorbereitet habe, am Morgen die 5 Minuten nochmal hat, um zu sagen, ich helfe so schnell, dass das wieder geht.
Oder so.
Und durch das hat man wieder an der Akzeptanz irgendwie an dieser Grundlage geschaffen. Und dann hat man auch wieder etwas tun, im Prinzip für die zentraleren Fragen.
Wie können sie auch im Team vielleicht noch ein anders genutzt werden?
Ja, das, was am meisten passiert, ist eigentlich, dass sie als gutes Beispiel vorausgehen und darum eigentlich so ein bisschen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wirken, dass sie plötzlich denken, die haben erzählt, die machen das so und so, ich glaube, ich kann mal fragen. Oft ist es halt auch so, dass man schaut, wo sind gerade Fragen, die im Alltag auftauchen und dort vielleicht eben im Rahmen von Mikroweiterbildungen oder so etwas anbietet fürs Team. Und dort ist ja spannend irgendwo, dass es eben das Niederschwellige ist, dass man kann sagen, heute Mittag oder so gibt es irgendwie eine Mittagsweiterbildung oder so, wo man schnell in 10 Minuten schauen, was sind Tipps, wenn man da und da macht oder so. Und da kann man immer Input bringen und man bringt dann aber auch das Team wieder ins Gespräch und in den Austausch und dann passiert eigentlich viel.
Ich möchte noch einen kleinen Exkurs machen, bevor wir zum Schluss kommen, weil als Redakteur und Journalist beim SRF möchte ich noch auf ein Thema eingehen, wo mir wirklich wichtig ist und man eben nicht so viel darüber redet oder nicht so viel darüber geredet wird. Es ist eine weitere Kompetenz, die gerade in Zeiten von Desinformation, Fake News und so weiter immer wichtiger wird. Die Nachrichtenkompetenz. Kannst du kurz erklären, was diese Kompetenz beinhaltet oder ausmacht?
Ja, eigentlich, ohne dass ich jetzt wieder auf das Modell von Dieter Barke zurückkomme, kann man eigentlich sagen, ja, bei Nachrichtenkompetenz geht es darum, erstens mal Informationen zu finden, zu verstehen, zu verifizieren und dann auch verantwortungsvoll vielleicht auch weiter zu verbreiten. Grundsätzlich kann man da sagen, irgendwie, es gibt so Faustregeln, wo man kann sagen, hey, wenn ich irgendwie etwas sehe, ich habe vielleicht so eine Zweiquellenregel. Also wenn ich es sehe, ich gehe mal schnell nach einem anderen nachschauen, ob es auch da ist.
Mhm.
Das bringt schon viel. Und dass man auch sich selber manchmal so ein Stoppsignal oder ein Stoppfilter setzt, wenn grosse Gefühle irgendwo ausgelöst werden, also bei Emotionen. Dass man wie sagt, Moment, bevor ich jetzt gerade da zum Beispiel gehe, weiter posten oder so, drücke ich mal Stopp. Geh mal schauen, was ist dahinter und mach nachher weiter.
Mhm.
Und manchmal, wie bei vielem, wo gesund ist, so ein bisschen Diät halten halt. Dass man halt auch schaut irgendwo, wo und wenn, zu welchen Zeiten irgendwo informiere ich mich über welche Kanäle.
Das, was du gesagt hast, die Regeln, die haben wir also beim SRF auch. Also die Quellenregeln zum Beispiel, dass wir auf 2 unabhängige Quellen warten, bevor wir etwas dürfen veröffentlichen und so weiter. Wir haben natürlich auch Faktencheck im Haus, wo dann wirklich auch schaut, sind die Sachen, die
ja gerade um die Welt geht, sind die so, sind sie wahr? Was ich noch erstaunlich gefunden habe, ist, dass eine OECD-Studie aus dem letzten Jahr gezeigt hat, dass Schweizerinnen und Schweizer im Vergleich mit 21 anderen Ländern ziemlich schlecht sind im Fake News erkennen. Denn wir sind auf dem drittletzten Platz gelandet. Und was ich auch noch spannend gefunden habe, die Kinder vorher haben ja das auch angesprochen, mehrfach eben Fake News erkennen und so weiter. Was ist aus deiner Sicht wichtig oder was braucht es, dass wir Desinformationen, Deepfakes oder manipulative Inhalte besser erkennen?
Ich glaube, bei uns im Umgang merkt man immer, was einem natürlich definitiv hilft, ist, wenn man Kontextwissen hat. Je mehr, dass ich über das Abläufe und Zusammenhänge auf dieser Welt weiss, umso leichter fällt es mir, Sachen einzuordnen. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir hier in der Schweiz in einem Kontext aufwachsen, wo wir eigentlich sehr viel Vertrauen haben in all das, was uns angetragen wird, was Medien publizieren, was Politik macht, was in der Gesellschaft passiert. Das ist ja eigentlich sehr, sehr positiv. Aber es gibt halt auch so eine Haltung vielleicht, wo es Vertrauen suggeriert irgendwo, wo nicht immer und überall halt gerechtfertigt ist. Und darum denke ich, ist nicht etwas Negatives irgendwo da. Wir müssen halt wie schauen, dass sie das auch lernen. Dass sie halt neben dem vielleicht bequemen Rahmen, wo wir drin hocken, lernen in dem Sinn, dass alles kritisch hinterfragen, was sie sehen. Und kritisch meine ich da wirklich halt im Sinn von nicht, es ist eh immer alles falsch und schlecht oder so, sondern halt im Sinn von einer positiven Kritik, irgendwo eben, wie wir es vorhin gehört haben, dass ich mich austausche, dass ich absichere, dass ich nochmal nachschaue, dass ich den Willen und Bereitschaft habe, das auch zu machen.
Ja, und sich bewusst ist, glaube ich, auch, auf welchen Plattformen man sich informiert. Also man hat sogar Kinder gehört, die gefunden haben, auf TikTok und so gibt es Nachrichten. Das kann gut sein, das kann funktionieren, aber dass man auch dort sich überlegt, wo hole ich mir denn die Informationen, weil dann kann ich wenigstens darauf vertrauen, dass Journalistinnen und Journalisten ja das wahrscheinlich im besten Fall schon gemacht haben für mich, oder?
Das ist natürlich so. Hankerum sagst du jetzt das Vertrauen in Journalistinnen und Journalisten. Ich vertraue doch auf die, die mit mir unterwegs sind auf meinen Plattformen, die mich auch sonst begleiten im Alltag und so. Und darum ist es natürlich manchmal schon auch nachvollziehbar, dass sie manchmal das Vertrauen irgendwie auf Mitteilungen, die irgendwie über ihre Kanäle kommen, dass dort das Vertrauen halt grösser ist, weil es ist näher bei ihnen. Und irgendein Journalist oder so, der in Zürich im Büro hockt oder so, hat für sie vielleicht eine andere Bedeutung. Und das ist die Nähe, die suggeriert wird, die natürlich nicht da ist.
Aber das
also
ist genau
die macht es natürlich aus, irgendwo, wo für mich die Verbindung eigentlich da ist und darum ja, das Vertrauen weckt. Und das Interessante ist natürlich dann schon auch noch, dass es oft halt einfacher ist, weil oft werden über die Kanäle halt nicht Informationen verbreitet, sondern schon gerade Meinungen und Haltungen. Und da hat natürlich oft mehr Kraft, oder? Da kommt jemand und sagt, das ist schlecht.
Emotionaler ist es und sicher auch packender.
Genau.
Also all das, was du sagst, kann ich sehr gut verstehen. Und ich meine eben, wenn man dann so Influencerin oder Influencer folgt und die auch toll findet, ist es klar. Also da würde ich mich jetzt nicht rausnehmen, dass ich dann dort auch mal nicht so gut nachdenke. Also ich glaube, die Gefahr betrifft uns alle und ja nicht nur Kinder und Jugendliche. Letztes Jahr haben Keystone, die SRG und der Verlegerverband Schweizer Medien die erste schweizerische Plattform für Nachrichtenkompetenz mit dem Namen Use the News lanciert. Ich kann allen empfehlen, mal auf die Homepage zu gehen. Wir finden dort ganz viel unterschiedliche Angebote und Unterrichtsmaterialien, die immer weiter ergänzt werden. Wenn du ein bisschen in die Zukunft schaust, was wird aus deiner Sicht die grösste Herausforderung in der digitalen Bildung?
Die grösste Herausforderung wird sein, dass es natürlich eine Zukunft ist, die wir alle noch nicht kennen. Und dass wir also darum irgendwie auf Grundkompetenzen bauen müssen, wo unsere Kinder werden befähigen, um in Zukunft eigentlich mit dem können umzugehen. Es gibt ein Modell eigentlich, wo das so ein bisschen aufnimmt, wo ganz spannend ist. Wir reden manchmal von dem 4K-Modell oder von diesen 21st Century Skills oder so, wo man sagt, ja gut, was brauchen wir in Zukunft? Es ist Kreativität, das heisst Kreativität im Denken, andere Wege zuzulassen, sich zu überlegen irgendwo, was irgendwie noch anders kann sein. Und nicht einfach immer eben nur den direkten Weg. Einmal wieder den Bogen zu KI, gell? Kommunikation. Wie pflege ich das? Kann ich das? Kenne ich die Regeln, wie ich das mache? Auf was ich muss achten? Ich merke natürlich in meinen Beziehungen und im Alltagsleben, dass das Thema Kollaborieren immer wichtiger wird. Habe ich da das Know-how, wie ich das mache? Und kenne ich irgendwie Verhaltensregeln, wie man das macht? Und eben das viel beschworene kritische Denken. Also habe ich Lust, Kapazität und Möglichkeiten, eigentlich da, wenn ich da eigentlich sehe, immer einfach auch zu hinterfragen, probieren einzuordnen und eben mir entsprechende Informationen da dazu zu suchen. Und ich glaube, mit dem, wenn wir das fördern können, das ist eben noch spannend, wenn man da schaut, das sind dann eigentlich Themen, die man in die Schule reinnehmen können, die dann eben relativ wenig mit einem Computer oder so zu tun haben, sondern wo eigentlich um Haltungen, um Denken geht, um Lust irgendwie sich mit dem auseinanderzusetzen. Ich glaube, wenn wir das können irgendwie hochhalten, haben wir viel erreicht.
alle, die hier zuhören, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Ich würde es sehr schätzen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und auf Spotify oder Apple Podcast mit Sternen bewertest. Der Podcast ist und bleibt unabhängig und produziere ich in meiner Freizeit unentgeltlich. Daher kannst du mir jetzt winten, vielleicht für einen Kaffee oder ein ÖV-Ticket zu einer Podcast-Aufnahme. In den Shownotes findest du den Direktlink zu Twint. Merci vielmals. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Daniel, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Ich hoffe, dass wir es schaffen, um unsere Schülerinnen und Schüler neugierig zu behalten, offen für Neues, im Sinn von diesen 4 Ks eben, dass sie Lust haben, sich mit ihrer Gesellschaft und ihrer Umgebung auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg.
Danke für das informative Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Danke vielmals, hat Spass gemacht.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Verstärkerprinzip mit der Joelle Gut kommt am letzten Montag im Oktober. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.